Hallo und herzlich willkommen zum Nahen Talk Nummer 264, dem Podcast von dvdnah.com. Hier ist wieder der Wolfgang und mit mir heute zu hören sind
Hallo, hier ist Stefan
und Andreas.
Ja, und wir starten wieder direkt mit unseren Trailern rein, die Stefan für uns ausgesucht hat. Und der erste Trailer, Bury Me When I'm Dead. Stefan.
Bin nicht abgeneigt, sagen wir es mal so. Also ich fand es gar nicht mal so interessant, die Geschichte. Ja, stirbt jemand und verfolgt ihn dann so ein bisschen. Ist jetzt nichts Neues in dem Sinne. Und ist halt also diese typische B-Movie-Indie-Optik, so vom Feeling her. Aber ich fand es nicht uninteressant. Ist jetzt nicht so, wo ich sagen würde, ja, den will ich jetzt unbedingt sehen. Aber so storytechnisch und auch von den Darstellern und Figuren her, was man so ein bisschen aus dem Trailer raussah, hat durchaus irgendwo mein Interesse erweckt. Aber jetzt auch wirklich nicht so, dass ich sagen würde, ja, wenn der jetzt plötzlich im Streaming auftaucht, würde ich mir den gleich irgendwie in nächster Zeit angucken. Ist, glaube ich, eher so ein Kandidat, so wenn ich irgendwie dran denke und sehe, okay, und dann die Lust auch passt, dann würde ich mir schon angucken. Also, wie gesagt, ist okay, aber jetzt nichts Besonderes in dem Sinne für mich.
Ja, mir sah es tatsächlich zu anstrengend aus, bin ich ganz ehrlich. Also hab mich nicht wirklich angesprochen. Auch die Optik, ja, nee, irgendwie. Ich bin ja normal schon zu haben, auch für so Sachen, aber in dem Fall war nichts dabei, wo ich sage, das gibt mir einen Grund, den anzugucken.
Ja, also mir ging es ähnlich. Es hat jetzt auch nicht, not my cup of tea, sage ich mal. Hat mich jetzt nicht so wirklich berührt oder ich habe es initial auch gar nicht. Also es ist ja immer so ein zweischneidiges Schwert von so einem Trailer, was er verrät und was er zeigt. Aber wenn man halt schon im Trailer nicht so wirklich oder ja mitbekommt, zumindest um was es rudimentär geht, also ich habe es dann auch erst irgendwie verstanden, nachdem ich die Beschreibung unter dem Trailer gelesen habe. Dann ist es schon auch irgendwie schwierig. Aber mich hat es inhaltlich auch nicht wirklich angesprochen und mitgenommen. Dann so viel zu Bury Me When I'm Dead. Unser nächster Trailer, Animale, Andreas.
Auf deiner Seite interessant, auch optisch doch ganz ansprechend. Aber ich bin ganz ehrlich, Stierkampf, nee, da bin ich raus. Das ist so absolut was ich nicht nachvollziehen kann, was ich nicht gutheißen kann. Und ich sah jetzt nicht so aus, als hätten die jetzt diese Stierkampfszenen da getrickst. Das heißt, da sind tatsächlich ja auch wieder diese Stiere dann in dem Sinne im Training und allem. Und das muss ich irgendwie nicht haben.
Ja, deswegen bin ich eigentlich auch ein bisschen hingerissen, weil ich das ganz genauso sehe in Bezug auf Stierkampf und so. Nichtsdestotrotz fand ich es schon interessant vom Trailer her, also von der Materie. Und dementsprechend bin ich da ein bisschen hin und her gerissen. Wahrscheinlich würde ich ihn mir angucken, weil ich jetzt da nicht zu radikaler Nichtgucker in dem Sinne bin. Ich würde mir nie einen Stierkampf im Echt angucken und ich mag auch keine Dokus eigentlich drüber sehen. Aber ja, so blöd es klingt hier so in diesem Kontext, reizt es mich schon. Es ist natürlich auch kein Film, den ich mir jetzt auf dem Filmfest oder so im Kino angucken würde. Aber ist halt so dieses Body-Horror, Tier-Horror so ein bisschen. Und deswegen, ich bin durchaus interessiert, aber hat so einen Beigeschmack definitiv durch das Setting. Also beziehungsweise durch die Tiergeschichten da im Setting.
Ja, mir geht's ähnlich. Also der Trailer sah irgendwie schon cool und gut gemacht aus und diese Stiere sind ja dann auch sehr, sehr imposant mit diesen Riesenhörnern und teilweise auch von diesem Kamerawinkel von unten eingefangen oder so, sehen sie ja noch größer und übermächtiger aus. Das war wie gesagt schon sehr cool gemacht und visuell ordentlich, aber mir geht es da ähnlich wie euch. Es ist halt auch irgendwie, wenn das echt gedreht ist oder so sah es ja zumindest auch aus, dann ist es halt irgendwie schon grenzwertig und schwierig und weiß ich dann auch nicht. ist dann schade irgendwie, weil es doch ganz interessant ist, aber ich möchte es dann auch nicht wirklich unterstützen, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ja.
Gut. Ja, dann Trailer Nummer 3, Splitsville. Fange ich mal an. Ja, den fand ich ganz unterhaltsam. Ist jetzt auch kein Kinokandidat, würde ich sagen. Eher so ein Streaming- oder Leihkandidat mal. Aber da ja mit dem einen Paar, das sich trennt und der ja dann irgendwie zu einem befreundeten Ehepaar flüchtet und da dann irgendwie rausbekommt, dass die in einer nicht monogamen Beziehung leben und dann auch da alles irgendwie ein bisschen durcheinander bringt in ihrem Haushalt. Sah ganz witzig aus, vielleicht in Teilen dann auch ein bisschen übertrieben und zu viel, aber da könnte ich mir durchaus vorstellen, mir den mal irgendwie im Stream oder so anzuschauen.
Nee.
Wie schaut es bei euch aus?
Nicht. Also auch, muss ich auch sagen, ist auch nichts für mich. Ich fand den weder amüsant noch geht auch irgendwie komplett an
mir vorbei. Nicht dein Humor, sowas.
Nee, also haben wir ja schon öfter thematisiert, tue mich eh schwer mit lustigen Sachen, so in dem Sinne. Aber das ist halt so, ja, ich fand da jetzt tatsächlich nichts wirklich Witziges dabei. Und auch eher so ein bisschen so die anstrengendere Variante.
Ich presche mal vor, den würde ich mir durchaus angucken, relativ schnell, wenn er irgendwo auftaucht, weil ich mochte den Trailer. Also frage mich jetzt nicht warum, weil ich eigentlich auch nicht so der lustige Typ bin in dem Sinne. Aber weiß ich nicht. Ich fand es irgendwie ganz, ganz sympathisch, amüsant, nicht haha lustig, aber durchaus auch von der Materie interessant. Und so diese Verstreckung mit untreue Partnerin, / nicht monogames Paar, aber dann doch Probleme, wenn es mal hart auf hart kommt und sie sich nicht gegenseitig treu sind und mit dem anderen schlafen und so. Das fand ich irgendwie ganz reizvoll. Und den würde ich mir angucken. Weiß ich nicht. Irgendwie hat mich der Trailer angesprochen und ich fand auch die Darsteller eigentlich so, wie es rüberkam, ganz, ganz passend und nett. Also, weiß ich nicht. Habe ich angeguckt und dachte, ja, den würde ich mir gucken. Den würde ich mir angucken.
Ja. Gut, dann Trailer Nummer 4, Descendant. Wie schaut es da aus bei dir, Stefan? Auch ein Kandidat für dich?
Ja, den würde ich mir tatsächlich auch angucken. Verspreche mir jetzt nichts großartig Originelles, aber ich fand von der Trailer-Atmosphäre her, klar, alles ein bisschen düster und so, und dieses Alien Abduction oder halt nicht, aber wahrscheinlich ja doch, wie so manche Szenen relativ preisgeben, würde ich mal behaupten, fand ich das nicht uninteressant. Und wenn er tatsächlich so diese beklemmende Atmosphäre so ein bisschen hält, und das scheint ja irgendwie auch von den Produzenten von diesen Benson und Morehouse oder wie die beiden heißen, zu sein, weil der Endless und sowas eingeblendet wurde, wenn ich mich recht erinnere, könnte es auch funktionieren, dass da so eine durchgehende, etwas bedrückende Atmosphäre vorherrscht. Und dementsprechend, den würde ich mir durchaus auch anschauen.
Ja, da muss ich war da initial ja auch...
Mach ruhig.
Ja, bitte. Ich war initial nicht abgeneigt, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil, ja, wie du schon gesagt hast, mit dieser Alien-Entführung oder ob nicht und so durchaus ganz, ganz interessant aussah und dann halt so ein bisschen diese mentale Belastung, aber als dann irgendwie so im letzten Drittel von dem Trailer dann auch diese, Jumpscares ist jetzt übertrieben, aber dann halt auch das mit dem schwarzen Gang und wo sie dann weggezogen wird oder was auch immer, das ist dann für mich schon wieder zu viel, das ist dann drüber und dann muss ich es irgendwie auch nicht mehr sehen. Das dann, ja. Zu scary für mich, sage ich mal.
Also mir ist nicht zu scary, aber ich hat schon, bin jetzt kein Moorhead Benson-Fan. Ich glaube, das ich habe jetzt schon ganz viele Filme von denen probiert, also zumindest die bekanntesten. Und es war immer okayisch irgendwie, aber es war auch immer irgendwas dabei, was ich einfach doof oder langweilig fand. Und der Trailer hat mir dasselbe suggeriert irgendwie und von daher, ich meine, wie gesagt, ich habe von den beiden auch relativ viel geguckt, deswegen kann es natürlich passieren, dass ich mir den auch irgendwann anschaue, aber ja, richtig Bock drauf oder dass ich jetzt sage, den muss ich unbedingt sehen, das habe ich nicht.
Gut, dann haben wir noch einen Trailer. Ja, den Stefan für mich nachgereicht hat. Also ich nehme Hot Spring Shark Attack, ein japanischer Hai-Film mit ja, Haien, die sich in heißen Quellen aufhalten und da ihre Opfer suchen. Ja, total abstrus halt. wobei ich das mit diesem, das plätschert dann ja auch so ein Song irgendwann mal eine Zeit lang in dem Trailer vor sich hin. Aber wenn das halt irgendwie so ein Kurzfilm wäre oder so, dann könnte ich mir
Musikvideo
den schon
ganz okay
vorstellen, da mal oder so, ja, so in dieser Laufzeitlänge ungefähr wäre es ganz witzig vielleicht mal, aber ich glaube 90 Minuten oder so hältst du das nicht aus. Da ist das dann, glaube ich, ja, da brauchst du, glaube ich, dann viel Alkohol nebenbei oder so. Also ich weiß nicht. Also es wäre echt schwierig, den jetzt in einer normalen Spielfilmlänge anzuschauen. Also wie gesagt, so kurzfilmmäßig als Gag, so maximal 10 Minuten, Viertelstunde vielleicht, okay, lasse ich mir eingehen, würde ich mir durchaus mal antun, aber in Spielfilmlänge, no way.
Ja, aber es ist ja viel mehr als nur ein Haifisch in einem Hot-Tub-Becken-Film, sondern auch ein Katastrophenfilm und Dramatik.
Alles dabei.
Tatsächlich, ja. Die Hintergrundgeschichte zu diesem Trailer ist, ich hatte es schon vorher irgendwo gelesen, dass es diesen Film gab und hatte mich nie damit beschäftigt, weil dachte ich auch schon, es ist wieder so ein totaler Murks, ne? Und durch Zufall jetzt gerade vor dem Podcast bin ich bei Blu-ray.com raufgegangen, dass der kommt tatsächlich in einen Limited Release Kinos oder in manche Kinos in den USA und hat bei Blu-ray.com tatsächlich ganz ordentliche Wertung gekriegt. Wo ich dachte, okay, kann ich mir den Trailer ja doch mal angucken. Und dann dachte ich, das ist was für Wolfgang, war so mein Gedanke. Natürlich ein bisschen scherzhaft, klar, aber ich fand ihn jetzt auch, wie ihr selbst sagt, ne, ich würde auch, glaube ich, sagen, auf Spielfilmlänge wäre es wahrscheinlich nichts. Oder ich glaube, da wird es einfach anstrengend oder gehen vielleicht auch die Ideen aus oder es zieht sich zwischendurch mal. Aber so als irgendwie Genre-Parodie oder wie auch immer man das bezeichnen möchte, fand ich es auch ganz amüsant eigentlich. Weil ja, das ist natürlich abstrus in allen Bereichen da. Deswegen, ich würde definitiv jetzt irgendwie aus Neugier mal reinschauen, falls der mal hier irgendwie auftauchen sollte auf dem Streamingdienst. Aber vorher dachte ich auch, so ist halt einfach Low-Budget-Schrott. Aber wie gesagt, bin durch eine positive Bewertung jetzt gerade ein bisschen neugieriger geworden und vielleicht funktioniert es ja und zur Not kann man ein bisschen vorspulen oder so.
Kann ja dann sein, dass es dann halt so ein echtes Trash-Highlight mal ist oder so. Aber da müssten dann schon viele Stimmen auch sagen, der ist es echt wert, glaube ich.
Ja, und also es gibt ja viele so Filme, die im Japanischen so auch aus diesem Low-Budget-Bereich kommen, die manche feiern, wo wir trotzdem sagen würden, was ist das für ein Scheiß?
Ja. Aber nun gut, ich habe auch die Sharknado-Filme geguckt, also.
Ja, die habe ich auch nicht geguckt, also von daher wollte ich nur sagen, ich lasse den auch aus, auch wenn er aus Asien kommt.
Ja. Ich glaube, da habe ich nur den ersten gesehen von den Sharknado. Das war doch der, wo Ian Searing auch mitgespielt hat, oder?
Ja.
Und habe ich die Blonde. Ja, genau. Ja. Den habe ich, glaube ich, auch gesehen, den ersten. Aber dann war auch Feierabend bei mir.
Ja, wir hatten den im Bekanntenkreis irgendwie mal
gesehen. Ja.
Also deswegen.
Ah, okay, ja, dann. Ja. Gut, ja, dann soll es das mit unseren Trailern gewesen sein für diese Ausgabe. Dann kommen wir zu unserem Last Scene und da wird Andreas uns heute zwei Filme vorstellen.
Ja, ich habe es mal wieder nach langer Zeit ins Kino geschafft und habe mir tatsächlich 28 Years Later angeguckt, nachdem ich davor natürlich 28 Days und 28 Weeks Later auch angeguckt habe, die, finde ich, beide immer noch ziemlich gut anzusehen sind. Hatte eigentlich keine großen Erwartungen jetzt auch an die Fortsetzung. Dachte mir, okay, zumindest solide wird es wohl werden. Ja, es spielt tatsächlich 28 Jahre, nachdem der Wutvirus ausgebrochen ist. Und natürlich hat die Menschheit einen Weg gefunden, damit klarzukommen. Und zwar, indem sie halt inmitten der infizierten Gemeinschaften leben. Eine davon ist auf einer kleinen Insel vor der englischen Küste namens Lindisfarne. Die gibt es tatsächlich. Und die ist bei Ebbe über einen mehr oder weniger Weg, der dann frei wird, das Festland erreichbar. Und diese Mitglieder dieser Gemeinschaft haben halt auch natürlich strikte Regeln, damit das alles funktioniert. Und ein Mitglied dieser Gemeinschaft ist Jamie, gespielt von Aaron Taylor-Johnson, der zusammen mit seinem Sohn Spike und seiner Frau Isla, die wird gespielt von Jodie Comer, dort mit in dieser Gemeinschaft lebt. Jedes oder wenn halt ein Kind ein gewisses Alter erreicht hat, meistens so eben im Teenageralter, dann geht es einmal aufs Festland, um sich zu beweisen und ein paar von den Wutmenschen umzubringen und sozusagen diesen Initiationsritus oder Männlichkeitsritus zu absolvieren. Jamie ist sehr, fokussiert darauf, dass sein Sohn natürlich einer dieser Bestien mal gegenübersteht. Man merkt schnell, dass er nicht viel von denen hält und es wirklich nur Kanonenfutter für ihn ist. Sein Sohn ist gerade mal 12, also eigentlich noch gar nicht in dem Alter, aber trotzdem nimmt er ihn mit. Und als sie auf dem Festland dann sind, sieht er in der Ferne Rauch und erklärt seinem Sohn, dass da, sie waren da einmal und da ist ein Verrückter und da wollen sie nie wieder hin. Als sie dann gerade noch zurückkommen, auf die Details will ich da jetzt nicht zu sehr eingehen, es gibt aber auf jeden Fall eine Entwicklung im Bereich der wutinfizierten Menschen. Stellt sich fest oder ist halt, die Mutter ist schon sehr lange sehr krank und die Krankheit nimmt halt einen immer stärkeren Verlauf. Sie hat jetzt kein Wutvirus, aber auf jeden Fall passiert was in ihrem Kopf, was sie zunehmend verwirrt erscheinen lässt. Und einer der Bewohner, ein älterer, erzählt dann Spike, also von dem Rauch erzählt, dass dort ein Doktor wohnt. Und natürlich will Spike seine Mama retten und schleicht sich des Nachts mit ihr von der Insel aufs Festland. Und da ist so die grobe Handlung skizziert, die 28 Years Later anbelangt. Insgesamt hatte ich ziemlich viel Spaß damit. Ist wieder klasse gemacht. Sehr relativ stringent von der Handlung her. Es gibt also meiner Ansicht nach keine zu langen Pausen oder Innehalten. Das ist alles ziemlich gut gemacht. Die Optik ist, wie soll ich sagen, ich habe es hinterher erst gelesen, das Ganze ist wohl mit 20 iPhones oder noch mehr gedreht worden, die dann teilweise auf so Brettern montiert waren und so. Man sieht es bei Tageslicht nicht wirklich, da sieht es ganz gut aus, aber tatsächlich, wenn es dann dunkler wird oder das Licht nicht ganz so gut ist, lässt die Qualität nach. Ich bin jetzt da kein Riesenfan davon, aber es war jetzt auch nichts, was einen völlig irgendwie rausnimmt oder ganz schlecht ist. Mir hat sich nur der Sinn irgendwie nicht ganz erschlossen, warum man das unbedingt machen muss. Aber künstlerische Freiheit, es sei ihnen gegönnt. Auch ein bisschen zweischneidig so an sich ist die Entwicklung der Wutinfizierten. Es gibt sozusagen verschiedene Entwicklungsstufen, kann man so sagen. Es gibt die Kriecher, das sind dicke Menschen in Anführungsstrichen, die nur noch auf dem Boden rumkriechen und eigentlich sehr langsam sind und dadurch nicht wirklich gefährlich, außer man schläft natürlich und wird von ihnen überrascht, sage ich jetzt mal. Und es gibt so eine Art richtige Zusammenschlüsse auch von denen, auch so Stämme. Also ähnlich wie praktisch die normalen Menschen in Anführungsstrichen, haben auch die sich so in einer Art Gemeinschaft gefunden. Und dann gibt es da noch so, die bisschen diesen Stämmen vorstehen. Und das ist eine Entwicklung, die man, wenn man viel Zombie-Filme geguckt hat, auch schon aus anderen Filmen kennt und nicht wirklich überraschend. War jetzt zwar nicht schlecht, aber jetzt auch nicht so der Wow-Effekt oder so. Er ist wieder insgesamt relativ hart und auch brutal. Und von daher hatte ich ziemlich viel Spaß. Wo man ein bisschen einschränken muss, ist die Schlussszene, die nicht wirklich jedem gefällt. Ich bin noch sehr zwiegespalten, weil es geht ja im Januar schon weiter mit Teil 2. Und je nachdem, wie erfolgreich die beiden jetzt sind, gibt es sogar noch einen dritten Teil. Der ist aber, soweit ich weiß, noch nicht finanziert und auch noch nicht gestartet. Insgesamt hatte ich viel Spaß, was auch an den Darstellern lag. Ralph Fiennes ist auch mit dabei. Und von daher würde ich eine knappe, aber verdiente 8 von 10 oder 4 von 5 vergeben für 28 Years Later.
Ja, auf den freue ich mich natürlich auch noch. Irgendwie ins Kino habe ich es tatsächlich nicht geschafft. Er lief hier tatsächlich öfters im O-Ton, aber zeitlich hat es irgendwie leider gar nicht gepasst. Und freue ich mich drauf, den nachzuholen. Ich habe tatsächlich schon was übers Ende gelesen und da bin ich auch mal gespannt. Ich habe nicht zu viel gelesen, aber so nur eine grobe Geschichte dazu. Mal gucken. Kann ich mir noch nicht so ganz was drunter vorstellen, wie es in dem Film ist. Aber ja, soll wohl sehr polarisieren.
Absolut, irgendwie. Absolut. Und es ist zwar insgesamt, es gibt eine Auftaktsequenz und daran schließt die Schlusssequenz sozusagen an. Aber die Art und Weise, wie sie sich darstellt, ist schon etwas gewöhnungsbedürftig.
Okay.
Ich musste irgendwie so an Namensfindung. Die Jungs in der Milchbar. 70er Jahre Klassiker.
Ach hier, das hattest du geschrieben, Clockwork Orange.
Clockwork Orange, genau, so ein Vibe hatte ich da so ein bisschen. So vom Auftreten der Personen, die da kamen.
Okay. Ja, also da bin ich schon sehr gespannt.
Ja, und es wird auf jeden Fall interessant, wie es dann weitergeht. Also da muss ich sagen, das war natürlich dahingehend schon ein netter Cliffhanger, weil man sich denkt, okay, was wird jetzt da draus? Ne?
Ja. Ja, guck ich mir auf jeden Fall an.
Das ist aber dann die Fortsetzung nochmal.
Bitte?
Die Fortsetzung ist dann aber nicht auch nochmal 28 Jahre später, oder? Das ist dann
vermutlich. Nee, das schließt da schon direkt dann an. Genau. Und die ist ja schon abgedreht. Ah, ja, die soll okay. Im Januar 26 in die Kinos kommen.
Ja. Okay.
Wolfgang, für dich war es? Nee, ich glaube nicht, oder?
Ach, ich mag den zweiten eigentlich auch ganz gern. Von daher würde ich mir den sicher auch mal anschauen.
Ja.
Groß Prio hat er nicht und dann ist es halt immer, weil ja die Fortsetzung schon ansteht, dann halt eher so im Doppelpack dann vielleicht auch mal.
Ja.
Bevor ich mir da jetzt den dritten Teil anschaue und dann wieder warte, bis dann der vierte Teil oder so da ist, also dann eher vielleicht so geballt mal.
Ja.
So wirklich großes Interesse habe ich ehrlich gesagt nicht, aber ausleihen würde ich man vielleicht schon mal.
Ja, wenn du den zweiten mochtest, dann kannst du den sicherlich auch mal angucken. Ja. Also er ist schon sehr wuchtig teilweise. Also ein bisschen, ich sage mal, die Amis haben wahrscheinlich ein bisschen Schwierigkeiten damit gehabt teilweise.
Okay.
Gut, so viel noch zu Nosferatu. Wollt ihr noch irgendwas dazu sagen? Sonst würde ich dann weitermachen.
Nee. No.
Dann komme ich zum zweiten Film, Nosferatu, der Untote, wie er bei uns mit einem schönen Untertitel lautet. Ich glaube, viel sagen dazu muss man nicht mehr. Es ist die klassische Dracula-Geschichte, wieder mit dem jungen Mann, der da hingeschickt wird und im Schloss und der böse Vampir, der seiner Frau hinterhergeifert. Also daran hat sich klassisch nichts geändert. Robert Eggers hat den Film gemacht und es ist die zweite Neuverfilmung von Nosferatu, dem Original von 22. Es gab ja noch die eine mit Kinski aus den 70ern und jetzt die hier. Optisch klasse, aber ich bin ganz ehrlich, insgesamt war ich eher enttäuscht. Das hat mehrere Ursachen. Erstens mal fand ich Nosferatu selber eigentlich relativ langweilig. Lustigerweise muss ich sagen, passt der deutsche Untertitel wesentlich besser, weil er wirklich mehr wie so ein Untoter oder Zombie aussieht und halt gar nichts von einem Vampir hat, außer dass er beißt. Also, und selbst das sieht eher aus, wie als würde er jemand aufessen, als tatsächlich dran saugen. Das Zweite, das ist halt aber eine persönliche Geschmackssache. Mir hat so der ich sage jetzt mal übertrieben, erotische Unterton in der Beziehung gefehlt. So. Also da war keine zwischen Skarsgård und Lily Rose Depp für mich nicht wirklich eine Chemie da. Da war zum Beispiel Bram Stokers Dracula wesentlich besser oder auch andere Verfilmungen haben da irgendwie, ich meine jetzt nicht die Christopher Lee, die war da hier mal ein bisschen, aber die da ein bisschen auf dem Buch basiert haben oder so, ein bisschen interessanter. Und ja, irgendwie, was ich halt dann ganz enttäuschend für mich fand, ist, dass er so gar nichts Neues bietet. Also ich hatte mir da tatsächlich von Eggers irgendwie schon erhofft, neben der Bildsprache so irgendwie einfach so ein bisschen so eine eigene, sein eigenes Ding draus macht, und es findet null statt. Also es ist wirklich von vorne bis hinten einfach nur die Story. Und deswegen ist es kein schlechter Film, aber halt auch kein, den ich wirklich gebraucht hätte in dem Sinn, weil es halt wirklich nur die zigste Version und Fassung vom selben Stoff ist. Von daher bildtechnisch und allem okay, wunderbar, kann man gut gucken, aber hat mich nicht vom Hocker gehauen, deswegen nur 6 von 10 oder 3 von 5 Punkten für Nosferatu, der Untote.
Ja, ich hatte den ja im Kino gesehen, ich mochte den gern, ich kann das unterstreichen im Prinzip, dass der wirklich nicht viel Neues bietet. Er erzählt die alte Dracula-Geschichte in der Nosferatu-Variante. Es war ja damals so ein Rip-Off, sage ich mal, auch schon der alte Nosferatu-Film. Ja. Und dementsprechend ist es halt, ja, nichts Neues, wie du selbst sagst. Ne? Hat ein paar Momente drin, die man so aus der Bram Stokers-Version kennt, von Coppola, ein paar aus der alten Nosferatu-Verfilmung und so. Aber, und halt die typische Robert Eggers-Handschrift irgendwo. Vom optischen hin und vom inszenatorischen fand ich sehr hochwertig. Aber prinzipiell, ja, stimme ich dir weitestgehend zu, außer in der Wertung, weil die sehe ich höher. Ich fühlte mich gut unterhalten und habe mich einfach da wiederfinden können, weil ich so einen Stoff mag. Ich mag auch das alte Dracula-Buch und auch die Verfilmung oder zumindest einige der Verfilmung. Und dementsprechend war ich da eigentlich rundum zufrieden mit. Obwohl gleich, wie gesagt, ich kann es auch noch mal betonen, man da wirklich nichts Neues geboten bekommt. Wenn man ein bisschen mehr was Romantisches und Farbenprächtigeres haben will, guckt man Coppola. Aber ansonsten gibt es halt auch zig andere Verfilmungen, die den Stoff auch schon auf ihre Weise irgendwo dargeboten haben. Und da ragt er tatsächlich nicht groß heraus, außer dass es halt ja in dem Stil Robert Eggers ist. Und wenn man den mag, kommt man da eigentlich auch, kann man sich nicht beschweren, sag ich mal, vom umsetzungstechnischen oder handwerklichen. Dementsprechend hatte ich den damals 8 von 10 gegeben, meine ich mich zu erinnern. Und da sehe ich mich auch noch. Ja. Genau. Warte noch auf eine nette Special Edition irgendwo, weil ich tatsächlich von den anderen Robert Eggers Filmen alles irgendwie aus England oder so eine schöne Edition im Regal stehen habe. Und dann werde ich mir den auch nochmal angucken. Aber wie gesagt, seit dem Kino habe ich ihn nicht nochmal gesehen.
Wolfgang?
Oh ja, irgendwann vielleicht mal. Ich habe jetzt keinen dringenden Bedarf, sage ich mal. Aber wenn er mal irgendwie mal über den Weg läuft oder irgendwo im Stream läuft, würde ich den vielleicht schon mal anschauen. Ist jetzt nichts, was ich dringend sehen müsste. Oder würde ich mir viele andere Dinge vorher anschauen. Aber ja, nicht abgeneigt, sage ich mal.
Okay. Ja, das wäre es eigentlich gut für meine Last Scene.
Ja, dann vielen Dank dafür. Dann mache ich an dieser Stelle weiter. Ich war ja gestern am Abend vor unserer Aufnahme im Kino und ich habe mir F1 von Joseph Kosinski angesehen. Und ja, worum geht's? Brad Pitt spielt Sonny Hayes, einen alten Rennfahrer, der sich ja in diversen Rennserien verdingt und einfach des Spaßes wegen fährt. Wir sehen ihn zum ersten Mal, wie er gerade die Nachtschicht beim 24-Stunden-Rennen von Daytona fährt und da ja sich auf der Strecke duelliert mit seinen Kontrahenten. Und Sonny Hayes, wie gesagt, schon etwas älter vom Alter her, war einst auch Formel-1-Fahrer in den 90ern und hatte da einen schweren Unfall, wie wir aus einer Rückblende erfahren. Und hat da dem Formel-1-Zirkus quasi den Rücken gekehrt und hat dann, ja, sein privates Leben ging dann eher so ein bisschen auf und ab, wie wir auch kurz erfahren, mit mehreren Ehen und Glücksspielsucht und und die letzten Jahre verdingt er sich eben so in kleineren Rennserien als Fahrer, wo er dann immer mit seinem Kombi oder Wohnmobil halt von Strecke zu Strecke tingelt und sich da verdingt. Eines Tages wird er aber von Ruben aufgesucht, einem alten Teamkollegen von ihm, der mittlerweile sein eigenes Formel-1-Team Apex GP hat. Und Ruben bietet ihm ja einen Sitz in der Formel 1 an. Grund ist der, Apex GP fährt jetzt das dritte Jahr in der Formel 1, hat aber nicht wirklich irgendwelche Erfolge vorzuweisen. Die sind ein Team, das eigentlich immer ganz hinten nur mitfährt. Und Ruben sitzen aber seine Investoren im Nacken. Wenn er nicht in seinem dritten Jahr jetzt in der Formel 1 irgendwann auch mal einen Sieg aufweisen kann, übernimmt die Investoren die Kontrolle über sein Team und werden das dann irgendwie verscherbeln oder was auch immer. Das möchte Ruben natürlich verhindern. Er hat mit Joshua Pierce eigentlich einen guten jungen Fahrer, aber er ist eben jung und unerfahren und hat da auch seine Schwierigkeiten, eben entsprechendes Feedback an das Technikteam auch zu geben, was dem Auto fehlt und was sie brauchen, um das weiterzuentwickeln. Und da kommt jetzt dann eben Sonny in das Spiel. Er soll einfach Joshua ein bisschen an der Hand nehmen und ihm zeigen, wie der Hase läuft, sagen wir es mal so. Und ihm zu einem besseren Rennfahrer zu machen. Und Sonny eben soll eben auch für Punkte und gegebenenfalls vielleicht auch den benötigten Sieg sorgen, sodass Ruben sein Team behalten und weiter betreiben darf. Das Ganze geht über 9 Formel-1-Rennen dann letztendlich, wie sich diese Beziehung, die durchaus kompliziert ist zwischen Sonny und Joshua, die sich nämlich im ersten Moment gar nicht leiden können und sich gegenseitig für relativ arrogant und überheblich halten. Über diese 9 Formel-1-Rennen wird sich eben dann diese Beziehung entwickeln und auch das Team wird mehr oder weniger gebildet und zusammenwachsen. Das Team besteht unter anderem auch aus einer technischen Direktorin, Kate McKenna, die das Auto entwickelt hat und die dient in dem Film natürlich noch als romantisches Interesse für Sonny, was noch so ein Nebenschauplatz quasi der Story ist. Das Highlight des Films ist aber sind einfach die großartig eingefangenen Rennszenen, die man zu Gesicht bekommt. Der Film ist einfach technische Meisterleistung, sage ich jetzt mal. Er hat während der echt stattfindenden Formel-1-Rennen ist da gedreht worden. Apex GP war oder ist während den regulären Rennwochenenden einfach als elftes Formel-1-Team mit in der Boxengasse gewesen, mit ihren Filmautos, das so umgebaute Formel-2-Autos waren das, glaube ich, die sie da verwendet haben, mit auf der Strecke. Die haben da auch immer während der Rennwochenende immer so ein paar Minuten so einen Zeitslot bekommen, wo sie dann auf der Strecke selbst fahren konnten. Und das komplette ja, Formel-1-Grid, alle Teams waren da mit an Bord, sind echt zu sehen. Die Fahrer ja, der letzten beiden Jahre sind zu sehen. Mittlerweile ist die Formel-1-Saison ja schon ein bisschen fortgeschritten. Man sieht also dann auch mit Sergio Perez oder so den ein oder anderen Fahrer, den es mittlerweile nicht mehr gibt. Aber wie gesagt, da war das ganze Formel-1-Grid war mit an Bord. Der Film funktioniert auch für Leute, die jetzt nicht unbedingt mit den Details und Feinheiten der Formel 1 vertraut sind, weil man immer wieder im Hintergrund auch Martin Brundle und David Croft, die echten Formel 1 Moderatoren von Sky hört, die halt immer ihren Kommentar, wie man eben in einer Fernsehübertragung oder Streamingübertragung sehen würde, geben und halt immer so ein bisschen die ein oder anderen Dinge dann auch für den eher nicht so in der Formel 1 interessierten Zuschauer das Ganze erklären und zugänglich machen. Und er funktioniert deswegen auch für ein breiteres Publikum. Und ja, also da das, was sie da mit den Rennszenen geschaffen haben, ist echt großartig eingefangen und gemacht und ist echt super cool auf der großen Leinwand auch anzuschauen. Macht einfach Spaß, ist ein echtes Kinoerlebnis. Brad Pitt macht seine Sache toll als Sonny Hayes, ist unglaublich sympathisch, aber auch Josh Damson Idris als Joshua Pierce ist als Gegenpart in seinem Team oder als Teamkollege. In der Formel 1 heißt es ja immer, der erste Gegner ist der eigene Teamkollege. Da macht seine Sache auch gut. Carrie Condon spielt die technische Direktorin, Kate McKenna, auch sehr sympathisch und sehr, sehr gut umgesetzt und Javier Bardem eben Ruben als Teamboss grundsolide und ja, wie gesagt, das Highlight sind ganz klar die Rennen und Action-Szenen, die man geboten bekommt. Das Ganze ist untermalt von einem coolen Soundtrack, den es auf die Ohren gibt und der übliche Score, oder nicht der übliche Score, sondern der restliche Score ist von Hans Zimmer, also ist auch da wirklich top-notch und echt super alles gemacht. Die Story, muss man gestehen, ist durchaus etwas dünn. Der Film geht über 150 Minuten. Hätte man jetzt vielleicht das ein oder andere sicherlich sich noch einsparen können, aber diese 150 Minuten vergehen sprichwörtlich wie im Flug. Also das ist ruckzuck vorbei gewesen, weil einfach die Pace in dem Film stimmt und einfach immer etwas geboten wird und alles, also es kommen nie irgendwelche Längen auf, dass du dir denkst, wäre schön, wenn es weitergeht oder so. Nee, das hat der Film nicht, sondern die 150 Minuten sind wirklich ruckzuck rum, wenn auch, wie gesagt, die Handlung jetzt nicht irgendwie groß komplex wäre. Als Formel-1-Fan fällt einem natürlich die ein oder andere Ungereimtheit auf, die dann halt nicht unbedingt passt und aber das muss man einfach aus Hollywood-Sicht dann, glaube ich, hinnehmen und das ist dann halt einfach so der Dramaturgie wegen in Teilen, zum Beispiel Sonny wird irgendwann mal kleiner Spoiler, aus dem Team auch geschmissen und taucht dann doch wieder auf und nimmt an dem Rennen teil und nimmt nur an dem Rennen teil, was aus Formel 1 Regulariensicht gar nicht geht, weil wenn er nicht in einem freien Training oder Qualifying teilgenommen hat, kann er eigentlich auch nicht oder darf er auch nicht am Rennen teilnehmen oder auch so Sachen wie spielen da mal oder tricksen da mal etwas mit Unfällen, die verursacht werden, um den Teamkollegen nach vorne zu bringen, was ohne große Konsequenzen bleibt. In echt hat das Flavio Briatore damals ja auch mit Fernando Alonso und ich weiß nicht, wer der zweite Teamkollege war, die das gemacht haben, was Flavio Briatore eine damals lebenslange Sperre für die Formel 1 eingebracht hat, was mittlerweile auch aufgehoben ist. Also wie gesagt, es sind da ein paar so Sachen dabei, die nicht ganz passen, wenn man auf Realismus pur steht, aber das tut der filmischen Unterhaltung keinen Abbruch. Wie gesagt, ich fand mich toll unterhalten, tolle Action und Rennsequenzen und wertungstechnisch 7 bis 8 von 10 Punkten. Ich kann eigentlich den Film nur jedem empfehlen, weil es einfach ein super Kinoerlebnis auch ist. Und da macht er wirklich Spaß und dafür ist er auch gemacht, glaube ich. Auch wenn es eine Apple TV-Produktion ist, die dann sicher früher oder später im Streaming landen wird. Ja. Wie schaut es bei euch aus? Interesse?
Da ich kein Apple TV habe, wäre es noch die Möglichkeit für mich, den im Kino zu gucken. Aber dafür interessiert mich die Formel 1 deutlich zu wenig, muss ich gestehen. Ja. Und nach Driven und Rush und den anderen Filmen reizt mich dieses grundsätzlich recht wenig. Ich habe durchaus Interesse dran und ich glaube auch, dass der im Kino richtig cool rüberkommt. Und einfach, weil der Regisseur ja auch mit Top Gun Maverick da eine Menge rausgeholt hat aus der Optik und wie man Geschwindigkeit umsetzt und sowas. Und ich auch natürlich mitgekriegt habe, wie viel Aufwand da in diese Produktion hier geflossen ist, um die Rennen möglichst rasant darzustellen und dieses Mittendrin statt nur dabei Feeling zu erzeugen, was man natürlich als normaler Formel-1-Gucker so nicht hat. Dementsprechend sind das durchaus Pull-Faktoren, aber reicht jetzt nicht, um mich da 2,5 Stunden ins Kino zu bewegen für. Wenn es irgendwie eine Möglichkeit für mich gibt, irgendwie den mal zu gucken, werde ich das bestimmt tun. Aber wie gesagt, erstmal wird sich diese Möglichkeit einfach nicht geben, weil ich nicht ins Kino gehe und auch nicht Apple TV Plus besitze. Aber irgendwo ein Interesse ist da, aber kein sonderlich hohes, dann würde ich mir wieder aus dem Regal Days of Thunder rauszücken und mir den nochmal.
Ich wollte gerade sagen, Jerry Bruckheimer, Days of Thunder, also Jerry Bruckheimer hat ja auch F1 produziert oder mitproduziert. Der weiß ja auch, wie es geht von Driven ist er jetzt dann Gott sei Dank weit weg.
Ja, mir geht's ähnlich wie Stefan. Irgendwann mal vielleicht, also so ein klassischer Streaming-Kandidat für mich einfach, weil mich die Formel 1 auch nicht wirklich interessiert und deswegen muss er warten.
Ja. Ich muss noch, ich war in der O-Ton-Vorstellung gestern, Dienstagabend, gut gefülltes Kino für eine O-Ton-Vorstellung. Hat mich echt überrascht, muss ich sagen. Ich war da schon teilweise in Vorstellungen gesessen, wo dann ein paar Leute drin saßen, aber da war echt der Kinosaal, also voll war es nicht, aber für einen Dienstagabend in einer O-Ton-Vorstellung echt gut gefüllt.
Okay.
Hat mich selber etwas überrascht, ja. Gut, ja, das soll es dann von meiner Seite gewesen sein. So viel zu F1 von mir und dann gebe ich ab an Stefan.
Ja, ich habe mir einen Film aus dem Jahr 2020 angeguckt, nämlich The Block Island Sound. Mal wieder drauf gekommen, dass es diesen Film gibt und dass ich den eigentlich schon immer oder seit damals sehen wollte, war, dass ich auf den Fantasy Filmfest Nights jüngst mir Redux angeguckt habe. Und der ist nämlich quasi vom selben Team, genau genommen von den Geschwistern McManus. Und zwar führen Kevin und Matthew McManus Regie und haben das Drehbuch geschrieben und ihre Schwester Michaela spielt die Hauptrolle in Redux und in Block Island Sound spielt sie eine zentrale Rolle, aber nicht die Hauptrolle. Aber worum geht's erstmal? The Block Island Sound ist, bezieht sich auf Block Island und die Gewässer drumherum. Das ist in der Nähe von Rhode Island, soweit ich das weiß, und gibt es wirklich. Ist also im Prinzip eine, ja, ein Ort, den es wirklich gibt. Die Handlung ist natürlich fiktiv und da geht es um den Fischer Tom Lynch. Der ist etwas älter und in letzter Zeit leidet er unter Gedächtnisaussetzer und merkwürdige Geschehnisse. Sprich, er wacht irgendwo auf seinem Boot auf, weiß nicht, wer da hinkommt und ähnliches. Das bekommt auch sein Sohn Harry mit, dass irgendwas mit seinem Dad nicht stimmt, dass es vielleicht Alzheimer oder Demenz ist, aber ja, einfach auch so ein bisschen Merkwürdigkeiten darüber hinaus stattfinden, will das aber nicht so ganz wahrhaben und macht sich aber trotzdem natürlich Sorgen. Die beiden wohnen noch alleine dort auf Block Island und die beiden Schwestern sind inzwischen außer Haus und die Mutter ist tot. Ja, das Familienverhältnis ist nicht ganz so eng, wie es früher war, auch weil man sich nicht, also die eine Schwester kann der Sohn Harry nicht so gut leiden und so, aber ja, lange Rede, kurzer Sinn, die Merkwürdigkeiten nehmen ein bisschen zu und irgendwann kommt auch eine der Schwestern wieder, eben gespielt von Michaela McManus, und sie führt auf die Insel zusammen mit ihrer Tochter das Stranden hunderter von Fischen. Am Strand. Zudem kommt noch hinzu, dass auch Vögel vom Himmel fallen, also sprich diese Massentiersterben geschehen. Und da sie in dem Feld sehr bewandert ist, kommt sie mit dem Assistenten und wie gesagt ihr auch ihrer Tochter dorthin, um das zu untersuchen, woran es liegen könnte, dass diese Fische stranden und ähnliches. Sie bekommt das noch mit dem Vater, dass da ein paar Merkwürdigkeiten mit ihm sind, aber sagt halt auch, ja, eventuell Demenz oder ähnliches. Und eines Tages verschwindet er aber auf See sozusagen. Sein Boot ist draußen am nächsten Morgen, aber er ist nicht mehr da. Man geht davon aus, dass er dann ertrunken ist. Das bestätigt sich somit auch, dass seine Leiche auch angespült wird kurz darauf. Aber dann passiert es, dass halt Harry auch unter diesen Sachen zu leiden beginnt. Sprich, Zeit kann er sich nicht erinnern, wo er da in dieser Zeit war und hat halt solche Aussetzer und sieht auch merkwürdige Sachen. Und zuerst verbirgt er das so ein bisschen vor den anderen, die einfach nur denken, okay, vielleicht ist es eine Art der Trauerbewältigung oder sowas, aber nach und nach merkt er auch, nee, das steckt irgendwie mehr dahinter und weiht sie auch ein, weil er sich immer mehr Sorgen macht. Mehr will ich auch gar nicht verraten. Man weiß lange Zeit bei dem Film nicht, was dahinter steckt. Ist es jetzt halt durch irgendwelche Toxine in der Luft oder so oder im Wasser, dass das passiert? Ist es eine natürliche Sache, einfach irgendwie ein natürliches Magnetfeld der Erde oder so, das dazu führt, dass die Tiere sich verirren und angespült werden? Oder es passiert ja in der Realität auch, dass sowas öfters vorkommt oder ab und an mal vorkommt. Oder dass Vögelschwärme vom Himmel fallen. Das ist ja auch nichts jetzt Übernatürliches. Aber es passiert einfach. Hat meistens ja natürlich aber irgendeinen Hintergrund, der sich erklären lässt. Hier wird zum Beispiel ins Spiel gebracht, dass es eine Windkraftanlage, eine Offshore-Windkraftanlage dort gibt. Und dass manche Leute ja auch auf die Geräusche, die durch die Stromerzeugung erzeugt werden, halt da sehr sensibel drauf reagieren durch Migräne und ähnliches. Und der Film spielt halt so damit, ist es halt Öko-Horror, ist es irgendwas, was darüber hinausgeht sogar, was davon ist Einbildung, was ist Realität und so weiter und so fort. Das Ganze ist sehr schön atmosphärisch aufgebaut, es ist sehr, ich würde sagen, einfach gestrickt, auch einfach, weil der Film für $60,000 nur gedreht wurde, ist also wirklich eine Low-Budget, wenn nicht gar Micro-Budget-Produktion, ist ein Slow Burn auf jeden Fall und hat so diesen typischen Indie-Vibe, aber funktioniert sehr gut, weil er hat zwar ein paar CGI-Effekte mit drin, denen sieht man auch so ein bisschen das Budget an, nicht ganz so schlimm, wie man jetzt denken könnte bei $60,000, aber man sieht einfach, dass es halt eine Low-Budget-Produktion ist, aber es ist sehr sparsam eingesetzt und sehr funktionierend in dem Sinne. Was auch funktioniert, sind einfach die darstellerischen Leistungen und dass nicht nur der Horror oder Unnatürliche oder Unheimliche im Vordergrund steht, sondern auch, dass diese Familienverstrickungen im Hintergrund noch existieren und die auch recht gut rübergebracht werden, sowohl vom Drehbuch, von den Darstellern her. Reißt alles jetzt keine Bäume raus inhaltlich. Es gibt auch eine Person, die auf dieser Insel wohnt, die sowieso schon Verschwörungstheorien schätzt und sammelt, die da gleich ganz viele andere mögliche Sachen wittert, von Außerirdische über Regierungsexperimente bis sonst was, ist eigentlich auch so eine klassische Rolle, die natürlich das auch so für den Zuschauer eventuell ins Spiel bringen soll und ähnliches. Wie gesagt, ich verrate aber natürlich nicht, was letztendlich Hintergrund des Ganzen ist. Aber ich war gut zufriedengestellt. Es ist ein stimmungsvoller Film, auch wegen dem Island-Setting, hätte ich jetzt fast gesagt, einfach weil es keine sonnige Insel ist, es ist auch Off-Saison, das heißt, die See ist rauer, der Himmel ist immer bedeckt und das passt einfach auch zu diesem, vom Feeling her passt es sehr gut. Und finde es gut, dass man einfach merkt, dass die beiden Brüder durchaus Talent haben, sowas zu drehen, auch für wenig Geld, einfach mit guten Ideen und handwerkliche Umsetzkunst, sage ich mal, das rüberbringen, ohne dass es irgendwie billig wirkt, und ist einfach eine gute Sache. Redux, der ja in diesem Jahr erscheint oder erschienen ist, ist auch eine Low-Budget-Produktion, und da merkt man einfach, selbst wenn die kein Geld haben, haben die gute Ideen und wissen, wie man es umsetzt, dass es nicht billig wirkt und einfach die Kreativität schimmert durch. Ich mochte The Block Island Sound. Nicht jeder wird den mögen, weil er, wie gesagt, ein Slow-Burn-Indie ist. Aber ich fand ihn gut. Er hat ein paar Schwächen, ja, aber an sich ein gutes Gesamtpaket. Sehr starke 6/10 würde ich dem Film auf jeden Fall geben. Und für alle, die sich fragen, wie kommt man dran, der ist bei Netflix verfügbar. Und ich weiß, Andreas hat den schon gesehen.
Habe ich, genau. Und ich mochte den auch ziemlich. Also der ist wirklich sehenswert für das Budget, was die da hatten. Haben die da einen wirklich guten Film auf die Beine gestellt.
Weißt du noch, was du ihm gegeben hast?
7/10.
7/10, okay. Ja, nee, da war ich kurz, aber irgendwie dann doch nicht so ganz. Aber die Nähe. Ja,
das, was die da aus dem Wenigen rausgeholt haben, war das mir dann diesen halben Punkt mehr tatsächlich wert.
Ja. Also ja, kann ich nachvollziehen und würde auch nie da was gegen sagen, gegen so eine Wertung. Für Wolfgang würde ich sagen, eher weniger was, nicht weil es jetzt in die Horrorrichtung geht, aber ich glaube einfach so von der Art des Films ist es nicht so ganz das, was du sonst guckst. Und ja, weiß nicht, wie ich das beschreiben
soll. Ich hätte jetzt in der Tat gesagt, oder hätte Interesse geäußert, muss ich ganz ehrlich sagen, was du aus bisschen spannend klingt, und ich mag eigentlich auch diese Fischer- und Küstenstädte da in der amerikanischen Ostküste oder so. Also das ist, ich wäre da jetzt nicht abgeneigt, ja, aber Netflix hab ich aktuell leider nicht, von daher scheidet das in dem Moment aus. Ich hatte auch gerade geschaut, ob es irgendwo eine Disc gibt, aber die man sich leihen könnte, aber da gibt es aktuell wohl nichts. Aber es klang zumindest ganz interessant. Also mein Interesse wäre zumindest geweckt gewesen.
Okay. Ja, es ist auf jeden Fall auch interessant. Wie gesagt, ja, du hast kein Netflix mehr. Da hatte ich jetzt nicht dran gedacht.
Ja.
Genau, somit bin ich quasi durch. Ich habe tatsächlich mir die zweite Staffel Squid Game angeguckt, aber da berichte ich erst mal im Last Scene, wenn ich die dritte Staffel geguckt habe, denn wer es nicht weiß, Season 2 ist einfach die erste Hälfte von einer Staffel, endet mitten im Spiel, also bringt nicht viel, da jetzt was zu erzählen.
Gut, wunderbar. Dann vielen Dank dafür, und wir machen weiter mit unserem Hauptreview, und da haben wir uns dieses Mal Heads of State angesehen, und Andreas wird uns eine kleine Inhaltsangabe dazu geben.
Ja, wir lernen kennen Will Derringer, Actionstar und inzwischen mächtigster Mann der Welt, nämlich US-Präsident. Er kann natürlich seine Herkunft nicht leugnen und tritt dementsprechend etwas großspurig auf und er muss sich treffen mit dem Premierminister des Vereinigten Königreichs, also Großbritannien. Der ist eher zurückhaltend, distinguiert, schon seit 6 Jahren im Amt und ja, aus eher einfacheren Verhältnissen, und die zwei treffen aufeinander, und schon beim ersten Zusammentreffen macht sich bemerkbar, die mögen sich nicht. Das Ganze muss sich aber sehr schnell ändern, denn wie in einem guten Actionfilm ja üblich, gibt es einen Bösewicht. Hier ist es ein Waffenhändler namens Viktor Gradov, der nicht nur ein wichtiges Überwachungsprogramm unter seine Fittiche bringen kann, sondern es auch schafft, die Air Force One, in dem beide Präsident oder der Präsident und der Premierminister zusammen reisen müssen, abzuschießen, und nur mit Mühe und Not gelingt es den beiden, diesem fiesen Anschlag zu entkommen. Und ja, was bleibt ihnen anderes übrig, als zusammenzuarbeiten, um natürlich eine immens große Verschwörung aufzudecken und am Ende den Bösewicht zu stellen. Und ob ihnen das gelingt oder nicht, das seht ihr im Film, und wir werden jetzt ein bisschen drüber sprechen.
Ja, vielen Dank, Andreas. Ja, Stefan, was sind deine ersten Eindrücke zu Heads of State?
Ja, ich sag einfach mal, ich bin etwas skeptisch rangegangen, weil ich weiß, der Regisseur, der Ilya Naschula, oder ich habe es garantiert falsch ausgesprochen, der kann Filme drehen, definitiv. Nobody war ganz gut. Hardcore hat mir nicht ganz so gefallen, aber einfach, was an der First-Person-Perspektive stand, lag. Und ich bin auch nicht so ein großer John Cena und Humor-Fan. Humor hatten wir ja auch schon mal heute thematisiert, dass das vielleicht nicht so ganz unseres ist. Aber so, um es vorwegzunehmen, ich fühlte mich erstaunlich gut unterhalten von dem Film. Ich fand tatsächlich alles irgendwie ganz nett auch herbeigeführt. Er beginnt mit einer Action-Szene in Spanien, wo diese Tomatenschlacht da jedes Jahr auch in der Realität stattfindet. Und dafür, dass es eine PG-13-Geschichte war, dachte ich auch, na, mal gucken, wie der Regisseur das hinkriegt. Einfach, weil er sonst sehr gewaltorientiert oder mit Härten gespielt hat. Aber auch da war ich positiv überrascht, dass das eigentlich ganz gut passte. Und die erste Action-Szene hat eigentlich auch so ja schon mal aufgezeigt, wie die Action in dem Film aussehen wird, und gefiel mir auf Anhieb eigentlich relativ gut. Und dementsprechend dachte ich, okay, gut, ja, dann wurden die beiden Hauptfiguren eingeführt, gespielt von Cena und Elba, Idris Elba. Und ich fand auch da die Chemie zwischen den beiden erstaunlich gut. Ich bin definitiv kein John Cena-Fan, aber ja, für so ein Douchebag-Präsident möchte gern, also Action-Schauspieler, der jetzt ein Präsident geworden ist und im Prinzip diese Persona weiterführt, das bringt darüber. Ich habe Peacemaker noch nicht geguckt, aber ich nehme mal an, so ähnlich tritt er auch dort auf. Von der Art her vielleicht ein bisschen plumper, aber hier passt es irgendwie. War natürlich auch so, klar, ein bisschen auf die Schippe genommen, das Ganze, und dem halt so einen typischen britischen Politiker in dem Sinne gegenübergestellt. Und dann, als die Action dann auch weiterging, weil es passiert relativ schnell immer was, es ist nicht gerade Leerlauf immer dazwischen, wie gesagt, habe ich mich schnell irgendwie in diesen Film eingrooven können.
Ja, kann ich mich im Großen und Ganzen anschließen. Ja, so eine fast schon klassische Buddy-Komödie eigentlich da mit John Cena und Idris Elba, die sich da durch den Ostblock gen Italien kämpfen, durch einige Schauplätze. Ich muss aber auch gestehen, ich habe mittlerweile jetzt vor ein paar Tagen gesehen, er bleibt halt einfach auch nicht im Gedächtnis. Ich habe jetzt gerade noch mal vor dem Podcast Gott sei Dank noch mal die Inhaltsangabe gelesen, weil mir so viele Dinge, obwohl es nur ein paar Tage her ist, schon wieder entfallen sind, weil er halt auch einfach nicht wirklich herausragend ist. Also er hat mich gut unterhalten, da bin ich auch bei dir. Ich fand auch diese einzelnen Action-Pieces ganz interessant. das erste, wo sie da in Belarus runterkommen, da mit den Techno-Heads oder so, das war ganz lustig, auch wegen dem Soundtrack dann, mit diesen Russian Hard-Bass-Sachen und Zeug. Oder auch dieses CIA Safe House. Aber er ist halt, also letztendlich ist es halt irgendwie so schon relativ 0815, die ganze Story, ist halt irgendwie so, ja, so ein filmischer Snack. Also die 2 Stunden, ja, okay, waren gut unterhalten. Amazon oder wird es vermutlich auch weiter melken, wenn er erfolgreich ist und vermutlich da irgendwie noch die Fortsetzungen raushauen, weil die beiden Leads oder die 3 Leads ja durchaus relativ prominent sind. Aber ja, ist halt irgendwie so ein filmischer Snack, aber kein wirklich guter Film. Also ist so kurzweilige Unterhaltung für den Moment, aber nichts, was definitiv oder zumindest bei mir schon nach wenigen Tagen in Teilen schon wieder aus dem Gedächtnis raus ist, muss ich sagen. Andreas, ja, wie schaut es bei dir aus?
Ich bin ja so ein bisschen zwischen euch. Okay. Ich habe also gar nichts erwartet, weil ich habe halt in dem Sinne wirklich so diese klassische Prime-Action 0815-Geschichte erwartet. Das hat er zum Glück vor allem dank der Action-Sequenzen tatsächlich nicht erfüllt. Allerdings fand ich ihn auch nicht so lustig wie Stefan oder so gut in der Richtung. Ja, die Chemie ist da, aber ich sage jetzt mal, dialogtechnisch war halt alles und für mich persönlich unterste Schublade. Also da war null Witz, da war null Esprit. Also da hat es mir tatsächlich irgendwo gefehlt, da irgendwas rauszuholen. Also dieses gegenseitige, ja, wie du es aus anderen Buddy-Comedies kennst, das hat mir hier völlig gefehlt. Es war, die hätten auch bla 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 sagen können, die Chemie hätte trotzdem gepasst, aber es war halt völlig egal, was sie gesagt haben, weil daran war nichts dabei, wo ich sage, das war irgendwie ein Schmunzler oder lustig oder irgendwas. Das fand ich halt tatsächlich, wenn die den Mund aufgemacht haben, war es eigentlich der langweiligste Teil. Und das hat es dann eigentlich vom Rest ein bisschen weggenommen. Wenn man hier ein starkes Drehbuch oder ein starkes Dialogdrehbuch gehabt hätte von jemandem, der wirklich humorvoll schreiben kann. Ich weiß, es ist bei uns eh schwer, aber dann hätte es ein wirklich guter Film werden können, sage ich mal. So bin ich dann auch eher auf der Warte ein bisschen mehr bei Wolfgang, dass ich sage, der ist relativ schnell vergessen, weil ja, die Action ist zwar da und auch wirklich gut gemacht und auch unterhaltsam, aber du hast es halt am nächsten Tag vergessen, weil darüber hinaus bleibt halt nichts hängen. Ne, der Baddie ist okay, ist jetzt aber halt auch nur der übliche Waffenhändler ohne Tiefgang. In dem Sinn, ja, er hat irgendwie seinen Sohn verloren. Und ja, aber auch da in der Warte aus wirklich nichts Spezielles. Tatsächlich auch gut fand ich überraschend Priyanka Chopra, Jonas ja inzwischen. Gerade auch in den Kampfsequenzen so, das fand ich wirklich ordentlich und das sah auch sehr wuchtvoll und kräftig aus. Das kennt man von anderen Action-Szenen mit Frauen auch anders aus anderen Filmen. Also das war wirklich gut produziert und hat auch insgesamt zu einem für mich ja wertigen Eindruck gesorgt, was die Action und visuellen Szenen betroffen haben. Weniger begeistert war ich auch zusätzlich von den CGI-Sachen, die waren qualitativ teilweise ja schon nicht wirklich gut, aber verkraftbar.
Ja, ich fand, also muss ich auch sagen, ich fand dafür, für so eine Streaming-Produktion und sowas, also fand ich das auch von den Effekten her noch absolut durchwinkbar. Wie gesagt, mich hat er einfach unterhalten. Ich hatte immer so gedacht, ja, es ist ein Streaming-Sommer-Big-Dumb-Fun-Blockbuster irgendwie. Ja. Und natürlich, vollkommen richtig, das Drehbuch ist für den Arsch sozusagen und man hat ihn schnell wieder vergessen. Aber für den Moment, wie gesagt, war ich prima unterhalten. Ich mochte auch die drei Leads. Ich mochte auch Jake Quaid in seinem Kurzauftritt sozusagen, taucht ja nochmal im Abspann auf. Und ich habe mich einfach, wie gesagt, oberflächlich berieselnd gut unterhalten lassen irgendwie, weil auch die Action-Szenen einfach irgendwie schön aneinandergereiht waren. Sie waren einigermaßen abwechslungsreich und von den Locations her, wie gesagt, am Anfang da in Spanien und dann auf Air Force One oder in Air Force One der Absturz, die geschilderte Prügelei mit den Techno-Heads, Safe House und dann nach Italien und zwischendurch auch kurz was im Zug. Solche Sachen, es zog so an einem vorüber, es tat nicht weh und ich fühlte mich oberflächlich vernünftig unterhalten. Ich kann es nur wiederholen. Ist kein Film, der irgendwelche Preise gewinnt, aber das, was er eigentlich wollte, denke ich, hat das ganz gut hingekriegt. Zumindest in meinen Augen. Ich war zufrieden.
Ja, positiv herausheben muss ich, wenn wir schon bei diesen Techno-Heads sind, auch die Nachbarin. Die fand ich nämlich tatsächlich unterhaltsam und die fand ich wirklich gut in so dieser doch irgendwie reduzierten Art und Weise. Und das war wirklich nur eine kleine Rolle, aber das war so wirklich, wo ich das ja irgendwie so ein bisschen im Gedächtnis geblieben ist, muss ich sagen.
Ich ziehe jetzt mal noch den Vergleich zu Nobody vom Regisseur. Den habe ich mittlerweile zwei- oder dreimal gesehen. Kann ich mir jetzt bei Heads of State nicht vorstellen, muss ich ganz ehrlich sagen. Nobody hat halt auch ist ja von der Gewalt halt schon noch mal ein bisschen oder von der Action noch eine Stufe höher, sage ich mal. Da ist halt Heads of State, da, Stefan, ich glaube, du hattest gesagt, PG-13 ist der, oder? Ja. Und zwar immer noch recht ordentlich, da geht es auch ordentlich zur Sache, aber halt schon ein bisschen reduzierter oder nicht mehr ganz so explizit, wie es Nobody dann auch gezeigt hat.
Ja, Nobody ist in Ordnung, aber Nobody war halt auch so ein John Wick-Klon irgendwo. Also
ja,
so das Ding, also auch den würde ich jetzt nicht als originell bezeichnen. Der war nett und hat es auch klar, hat wieder diesen Normalo, der eine Kämpfersau ist, rausgehauen und definitiv ein netter Film, fraglos. Aber ja, also ich glaube, der Regisseur ist grundsätzlich einer, der einfach so oberflächliche Sachen dreht und das eigentlich ganz gut hinkriegt. Also selbst Hardcore Henry oder Hardcore, wie es ja im Original heißt, ja, der ging mir halt auch irgendwann auf den Puffer von der Art her, aber das lag einfach mehr am Stilmittel, aber das war halt so der Gimmick des Films. Und da waren auch viele kreative Ideen drin und die Action passte auf jeden Fall auch dort und war herrlich überdreht. Bei Nobody war die Action auch definitiv gut. Und wie gesagt, auch hier jetzt für so einen Film in diesem Genre fand ich es auch völlig in Ordnung. Also sie war halt flott und abwechslungsreich.
Ja, aber das definitiv die Stärke von Heads of State, tatsächlich die Action. Und auch, ja, dass es wirklich, ich sag mal, von den Set-Pieces auch relativ abwechslungsreich war. Von der Action her auch unterschiedlich so ein bisschen, auch mit, wie du schon sagst, mit dem Zug und allem. Das fand ich auch ganz angenehm.
Und hey, ein ehemaliger Actionstar als US-Präsident, man kann es schlechter treffen, glaube ich.
Ja. Ja. Aber da haben sie eigentlich relativ wenig draus gemacht, fand ich. Ich meine, er hat zwar immer irgendwie ist damit hausieren gegangen, so, aber wirklich eine große Rolle hat es eigentlich nicht wirklich in dem Sinne gespielt oder so. Außer dann auch bei den Techno-Heads, dass die ihn nicht gekannt haben, obwohl er gedacht hat, ihn kennt jeder und so. Aber das ist auch so ein gängiger Gag.
Ja, klar.
Der musste fast kommen.
Ja, das ist richtig. Also wie gesagt, Drehbuch kannst du vergessen, aber so der hat auch nicht hochgezielt, der Film, will ich mal sagen.
Nee, aber ich bei sowas denke ich mir dann immer irgendwo, man hätte ja da also wirklich was Tolles draus machen können, wenn der Rest schon gut ist, so. Warum da nicht auch? Oder warum dann wirklich so ganz banal? Ne? Es muss ja dann auch nicht die Überstory oder irgendwas sein, aber ein bisschen mehr wenigstens.
Ja. Ja, ich bin ja schon fast zufrieden. Ja. Also ich bin nicht nur fast zufrieden, sondern wenn man jetzt viele andere von diesen Streaming-Actioner anguckt, gerade so die Netflix-Dinger, so Heart of Stone oder sowas, die unterhalten einen wenigstens. Die gehen nämlich 2,5 Stunden und die schaffen es nicht mal, Kurzweil zu erzeugen. Ja, und deswegen muss ich sagen, ich war einfach, ja, wie gesagt, mich hat er unterhalten und er ging auch Gott sei Dank nicht 2,5 Stunden. Ja. Ich glaube, dann hätte er mich auch nicht mehr so gut unterhalten. Ja. Aber ja, ich war positiv überrascht, möchte ich nochmal betonen. Einfach, weil ich auch wirklich keine großen Erwartungen hatte.
Wenn man so wie wir, ja, sage ich jetzt mal für uns, so Filme angeht und vorher auch überlegt, was könnte auf einen zukommen, sind wir ehrlich, keiner hat irgendwas erwartet, glaube ich. Ja. Und von daher war er dann doch positiver als gedacht.
Ja.
Aber das man merkt es halt auch, es ist halt auch tatsächlich ein Film, über den du nicht viel reden kannst, weil es gibt nichts Tiefergehendes, über das man sich dann grundsätzlich austauschen kann. Man kann die Schauspielleistung sagen, okay, die ist solide und wie gesagt, das war gut, aber primär ist es nun mal die Action, die eine Rolle spielt. Selbst der Soundtrack oder Score, ich kann mich an nichts erinnern, sozusagen, was da irgendwie irgendwas Herausstechendes wäre oder irgendwas. Also
Beastie Boys Sabotage, den Needle Drop.
Ja, das ist natürlich, der geht immer. Also,
ja, genau. Ja.
Aber halt inzwischen auch schon sehr oft genutzt.
Ja, ja.
Ja, ansonsten solide Leistung, darstellertechnisch schon Sina. Ja, der wird nie ein super Darsteller, aber hier passt er gut, hat es gut gemacht. Idris Elba, ja, aber der ist mir halt auch für so eine Rolle, da fehlt ihm ein bisschen, fand ich, die Leichtigkeit so. Ich glaube, Humordarsteller wird er auch nicht.
Nee, für Köpen.
Ja, aber hat er gut gepasst jetzt in so als eher stoischer Gegenpart
zu John Cena und Stefan Dorf. So, aber halt auch so, in den Szenen, wo es halt tatsächlich lustiger sein sollte oder so, wirkt er halt durch ihn auch nicht wirklich. Ne? Also das, ich glaube mal, die Zeilen, die hat er halt auch als normaler Schauspieler abgeliefert, aber irgendwie so was Spaßiges dabei oder so kam da auch nicht rüber. Für mich, also ich muss ja immer, ne, es mag Leute geben, die das anders sehen, aber für mich jetzt persönlich, da war ein bisschen steif in der Hinsicht.
Okay.
Auch im Hinblick auf die Chemie wie hieß sie in der Rolle? Die Priyanka Chopra.
Ja, ich weiß auch nicht mehr, wie sie hieß.
Ja, Noel.
Noel.
Ja, genau. Auch so diese Love Story funktionierte auch nicht wirklich.
Ja, die war jetzt irgendwie.
Also die hätten
war halt einfach irgendwie drin, damit sie sich halt gekannt hatten aus der Vergangenheit oder so, dass sie halt irgendwie so ein
Vertrauens. Die hätte auch einfach nur eine ganz normale MI6-Agentin sein können, die gut in ihrem Job ist und es hätte keinen Unterschied zur Story gemacht, glaube ich.
Eben. Ja. Weil du es vorhin schon erwähnt hattest, Stefan, Peacemaker, da ist John Cena in der Tat nochmal ein bisschen abgedrehter und nochmal drüber. Da fand ich ihn aber auch besser, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich habe mir die erste Staffel habe ich gesehen. Die war schon irgendwie cool, auch anzuschauen in dieser abstrusen Form, wie es eben auch dieser Peacemaker als Superheld dann quasi ist. Die wird mir auch eher oder länger in Erinnerung bleiben wie Heads of State. Gut. Wie schaut es denn wertungstechnisch bei euch aus?
Ja, es ist ein solider Unterhaltungsfilm, deswegen gebe ich ihm auch eine 3 von 5 oder eine 6 von 10.
Ich gebe ihm eine knappe 7. Weil, ja, und wie man ja auch schon aus unserer Konversation rausgehört hat, gefiel mir ein Tick mehr als Andreas. Deswegen wird eine knappe 7 auch passen gegenüber seinen 3 Sternen.
Ja, und ich bin auch bei gerade noch so einer 6 von 10. Tendenz eher ein bisschen abfallend, so jetzt gerade auch in längeren Hinblick, aber ja, für kurzweilige Unterhaltung taugt da auf jeden Fall. Sonst noch irgendwas zu Heads of State?
Nee, guck mal, was da noch kommt.
Ja, also wie gesagt, ich hatte es ja vorhin schon mal kurz erwähnt, ich glaube, wenn der irgendwie halbwegs erfolgreich läuft für Amazon oder so, dann
also ich kann mir schon
das sicherlich auch noch das eine oder andere.
Ja, kann ich mir auch vorstellen. Und diese Abspannszene könnte ja auch auf einen Spin-off hindeuten oder sowas. Ich glaube zwar nicht dran, aber weil es ja die zwei Nebenfiguren dann nochmal zueinander führt. Genau. Aber theoretisch. Amazon melkt ja ganz gern die Kuh und wer weiß, was wir aus James Bond da machen, aber gucken wir mal einfach.
Ja, wir werden sehen. Gut, dann soll es das an dieser Stelle für die Ausgabe 264 gewesen sein. Ich bedanke mich wieder ganz herzlich fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr habt euren Spaß gehabt und bis zum nächsten Mal und tschüss.
Jo, auf Wiederhören, bis zum nächsten Mal, macht's gut.
Auch von mir, bis zum nächsten Mal und tschüss.